Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo an alle lieben True Crime Hörer und Hörerinnen da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Ofenkäse Crimes. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine hier, sondern neben mir sitzt mein Podcast-Kollege, der allerbeste Freund und der beste Tontechniker of all the time, Raphael, neben mir.
Sweet Chili Love, es geht.
Raffi hat schon eben gesagt, dass ich die Ansage nicht machen soll, weil sie zu cringe wäre.
Jugendwort des Jahres. Für alle, die das nicht kennen, verweisen wir, glaube ich, auf die Tagesschau-Erklärung. Die ist sehr gut.
Ja, die ist auch richtig cringe. Also sie haben ja auch gut cringy gemacht.
Ja.
Ja, und ich habe heute einen Fall für dich vorbereitet. Und ich hoffe, dass der nicht cringy ist, sondern eher spannend. Den werde ich dir jetzt gleich erzählen. Du kannst es dir also jetzt gemütlich machen und zuhören. Und ihr da draußen, was auch immer ihr gerade macht, Autofahren, putzen, was man auch immer so beim Podcast hören macht.
Joggen.
Könnt es euch auch jetzt gemütlich machen, außer ihr joggt oder fahrt Auto, dann passt bitte trotzdem ein bisschen auf. Unser heutiger Fall führt uns nach Kanada und wir haben heute eine ganz besondere Kategorie in der True Crime Sparte für euch dabei, die wir so, glaube ich, als Fall noch nie in unserem Podcast erwähnt haben. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt bleiben. Bevor wir starten, vorab noch die Triggerwarnung. Wir sprechen in der heutigen Folge Themen wie selbstverletzendes Verhalten, psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen auch an und reden ebenfalls über explizite Gewalt und auch Suizid. Alberta, Kanada, 2006. Jasmine Richardson ist 12 Jahre alt. Sie lebt mit ihren Eltern Deborah und Mark Richardson und ihrem 8 Jahre alten Bruder Jacob zusammen. Jacob liebt Star Wars. Tag ein, Tag aus erzählt er seiner Familie über Darth Vader und die Jedi-Ritter. Er habe da gar keine Angst vor. Er sei ja schließlich schon groß, erzählt Jacob oft stolz seinen Freunden aus dem Nachbarhaus. Viele NachbarInnen beneiden Deborah und Mark für ihre harmonische Beziehung und für ihr Glücklichsein, welches sie sich hart und mit vielen Jahren Therapie erarbeitet haben. Denn Mark und Deborah hatten beide eine Alkoholsuchterkrankung. Lange bevor sie Kinder bekamen, entschieden sich die beiden gemeinsam für eine trockene Zukunft zu kämpfen, um eine gemeinsame Familie gründen zu können. Familienvater Mark Richardson arbeitet in der Gas- und Ölindustrie, für die die Stadt Medicine Hat in Alberta allseits bekannt ist. Jasmines Mutter, Deborah, die immer als gut gelaunt beschrieben wird, ist als alternative Heiltherapeutin beruflich aktiv. Jasmine scheint eine ganz normale 12-Jährige zu sein. Sie hört laut Musik, ist genervt, wenn ihr kleiner Bruder mal wieder in ihrem Zimmer steht und probiert viele verschiedene Kleidungsstile aus. In der katholischen Highschool, die sie besucht, fällt Jasmine auf. In letzter Zeit trägt sie gerne schwarze Kleidung, schminkt sich dunkle Tränen oder Sterne ins Gesicht und über ihre Kopfhörer dröhnt meist laute Punkrockmusik. Eine ganz normale Teenagerin auf dem Weg ihrer Identitätsfindung. Deborah und Mark wissen, dass dies ein normaler Prozess auf dem Wege zur jungen Erwachsenen sein muss und versuchen ihrer Tochter genügend Freiraum und Privatsphäre zu bieten. Allerdings sehen sie trotzdem etwas besorgt auf die Freundschaften ihrer Tochter. Jasmine sieht viel älter aus, als sie eigentlich ist, ist bereits reifer als andere Mädchen in ihrer Klasse. Deswegen befreundet sie sich mit ein paar älteren Jugendlichen aus Alberta aus der Gothic-Szene an. Sie liebt die Musik, findet vor allem die älteren Jungs der Clique cool und fühlt sich verstanden, gesehen und wertgeschätzt. Besonders angetan hat es ihr der Anführer der Gruppe, Jeremy Stinke, der von allen meist nur Stinker genannt wird, in Referenz zu seinem Nachnamen. Jeremy begeistert Jasmine, genau wie sie liebt er die Band Slipknot. Jeremy schreibt sogar Songs und Gedichte, manchmal sogar auch für Jasmine. Während Jasmines Eltern ihre Tochter umsorgen und ihr ein sicheres Zuhause bieten, musste Jeremy schon immer alleine kämpfen. Seine Kindheit war geprägt von Missbrauch, einer alkoholabhängigen Mutter, die abwesend war und das Leben in einem tristen Trailerpark. Jeremy schämt sich etwas für sein Zuhause und trifft sich deswegen auch am liebsten mit allen Freunden in der Mall. Manchmal, da hält es Jeremy nicht mehr aus. Dann, wenn die Erinnerungen an die Gewalt in ihm groß werden und die Wut in ihm entsteht, dass seine Mutter sich nicht um ihn kümmern konnte und wahrscheinlich auch niemals können wird, flüchtet er in eine andere Welt. Er konsumiert viel Marihuana und verletzt sich selbst. Bereits seit seiner Kindheit hat Jeremy Depressionen und schon mehrere Suizidversuche hinter sich. Aber trotzdem, Jasmine findet Gefallen an dem 23-jährigen Jeremy. 23 Jahre alt? Ja, ihr habt richtig gehört. Jasmine, die zum Zeitpunkt des Kennenlernens 11 Jahre alt ist, und Jeremy, der 23 Jahre alt ist, verlieben sich ineinander. Als Jasmines Eltern erfahren, mit wem Jasmine sich in ihrer Freizeit trifft, verbieten die Eltern ihr aufgrund des hohen Altersunterschiedes den Kontakt zu Jeremy. Doch das hält die beiden nicht davon ab, in Kontakt zu bleiben. Jasmine meldet sich in einem Internetforum namens vampirefreaks.com an, in dem auch Jeremy Mitglied ist. Jeremy liebt Vampire. Er selbst behauptet nämlich von sich, dass er ein 300 Jahre alter Werwolf in menschlicher Gestalt sei. Um den Hals trägt er meist eine kleine Kette mit einem Flakon seines eigenen Blutes. Und so hört man aus Jasmines Kinderzimmer immer wieder das laute Tippen auf ihrer Tastatur. Unter dem Namen Runaway Devil tauschen sich Jeremy und Jasmine miteinander aus. Runaway Devil ist der Name von Jasmine. Wie gemein es ist, dass sie sich jetzt nicht mehr treffen dürfen. Dass sie ihnen doch nicht die Liebe verbieten können. Jeremys Profil auf vampirefreaks.com ist ziemlich düster. Seine Interessen beschreibt Jeremy mit Sacrification, Pain, Kinky Fetishes, Blood und Razorblades. Ja, also auf Deutsch übersetzt, er interessiert sich für Opferung, Schmerz, Kinky Fetishes, wie soll ich das übersetzen? Halt so, perverse Fetische. Blood ist halt Blut und Rasierklingen, Razorblades. Jasmines eigene Beschreibung auf der Internetseite lautet Bisexual, Wiccan, Nocturnal, Awkward, A Deep Thinker und Insane. Also sagt über sich selbst, dass sie bisexuell ist, eine Wiccan sei, das ist sowas wie eine weibliche Hexe oder Heiltherapeutin. Nocturnal ist so nachtaktiv, Awkward ist halt ein bisschen komisch sein, a deep thinker, jemanden, der viel nachdenkt über tiefsinnige Themen und als insane, also verrückt. Unter ihren Hobbys listet sie auf Kriminalpsychologie und darüber hinaus auch die menschliche Anatomie. Eigentlich ein gutes Match, abgesehen vom Altersunterschied und einiger fragwürdiger Interessen der beiden. Jeremy wird oft jünger wahrgenommen. Später wird dies auf das sogenannte fetale Alkoholsyndrom zurückgeführt. Jeremys Mutter hat während der Schwangerschaft mit Jeremy viel Alkohol konsumiert. Eines der vielen Symptome des fetalen Alkoholsyndroms kann eine geistige Unterentwicklung sein, sodass Jeremy eher oft als 15- oder 16-Jähriger eingeschätzt wurde. Die Freundinnen, die er vor Jasmine hatte, waren ebenfalls alle so im Alter von 13 bis 15 Jahren. Doch das heimliche Chatten der beiden blieb nicht lange unbemerkt. Mark und Deborah schienen zu merken, dass etwas nicht stimmt. So durchsuchten sie den Computer ihrer Tochter und fanden heraus, dass sie immer noch Kontakt zu Jeremy hatte. Als Sanktion folgte dann die Wegnahme ihres heißgeliebten Computers. Für Jasmine brach eine Welt zusammen. In den nächsten Tagen kam es immer wieder zu Wutausbrüchen von Jasmine. Doch ihre Eltern blieben konsequent, auch wenn es nicht einfach für sie war, ihre Tochter so leiden zu sehen. Aber ihre Aufgabe ist es, ihre 12-jährige minderjährige Tochter zu beschützen, komme was wolle. Als auch nach ein paar Wochen keine Besserung eintrat und der Haussegen nicht mehr hinzubiegen war, entschieden sich Mark und Deborah, die Hilfe einer Familienberatungsstelle einzuholen. Obwohl Jasmine sich lange Zeit weigerte, zu den Terminen mitzukommen, tat sie es schließlich doch. Aber nur unter einer Bedingung. Ihre Eltern müssen es ihr erlauben, auf ein Konzert in Alberta zu gehen, auf das sie sich doch schon so lange gefreut hatte. Die Arbeit in der Familienberatungsstelle zeigt seine Wirkung. Zu Hause wurde es ruhiger. Die Therapeutin empfahl den Eltern, Interesse für Jasmines Hobbys zu zeigen, sich mit ihrer Wirklichkeit auseinanderzusetzen. und so begleiteten die Eltern Jasmine zu einem der lang ersehnten Konzerten. Auch wenn es Jasmine etwas peinlich war, dass ihre Eltern sie begleiten würden, freute sie sich darauf, den Bass in ihrem Körper zu spüren und sich von der Menge mitreißen lassen zu können, zu tanzen und laut zu ihren Lieblingssongs mitzugrölen. In der Pause des Konzertes gab Jasmine ihren Eltern Bescheid, dass sie mal kurz zur Toilette müsse und gleich wieder bei ihnen sei. Doch als die zweite Hälfte des Konzertes beginnt, ist Jasmine nicht mehr aufzufinden. Mark und Deborah fingen sofort an, das Konzertgelände abzusuchen und fanden schließlich ihre Tochter fest umschlungen und küssend mit Jeremy Steinke. Jasmine nutzte nun heimlicherweise und seit einigen Tagen den Internetzugang ihrer Highschool, um mit Jeremy in Kontakt zu bleiben und sich mit ihm auf besagtem Konzert treffen zu können. Mark und Deborah waren, wie man sich vielleicht vorstellen kann, nicht sonderlich begeistert von diesem Verhalten und brochen das Konzert sofort ab. Zu Hause angekommen, floh Jasmine sofort in ihr Zimmer, knallte die Türe und weinte in ihr Kissen. »Ihr macht mir alles kaputt, ich hasse euch«, schrie sie ihre Eltern an, die ihr für die nächsten Wochen Hausarrest gaben. Allerdings verriet Jasmine nicht, dass sie weiterhin den Kontakt zu Jeremy suchen würde und alles dafür tun wird, damit ihre Eltern endlich die Beziehung zu ihrem Freund akzeptieren würden. Nach der Schule, zu der sie nur widerwillig ging und manchmal die Unterrichtsstunden schwänzte, suchte sie nach Internetcafés, um Jeremy zu schreiben. Die beiden schreiben Nachrichten darüber, wie sehr sie Jasmines Eltern hassen, wie sie ihnen die Liebe verwehren, dass sie Jasmines Eltern hassen würden, weil sie ihnen alles verbieten und dass sie sowieso nichts dagegen tun könnten. Eines Tages schreibt Jasmine Jeremy: »Ich habe diesen Plan. Es beginnt damit, sie umzubringen und endet damit, dass ich mit dir leben kann.« Jeremy schreibt daraufhin: »Ich liebe deinen Plan, aber ich glaube, wir müssen noch etwas kreativer mit den ganzen Details und so werden.« Auf seinem Blog schreibt Jeremy danach: »Vergeltung. Die Eltern meiner Geliebten sind total ungerecht. Sie sagen, dass sie sich kümmern, aber sie kümmern sich eigentlich nicht. Sie wissen ja gar nicht, was vor sich geht. Sie können es nur erahnen. Die Gier frisst sie weiter auf. Sie wird langsam wahnsinnig. Sie bedankt sich weiterhin, dass ich in ihr Leben getreten bin, um ihr zu helfen und um das zu stoppen, was sie immer wieder versuchen zu verbieten. Das ist alles totaler Schwachsinn. Ihre Kehlen sind es, die ich aufschlitzen will. Sie werden die Scheiße bereuen, die sie getan haben. Vor allem, wenn ich dafür sorge, dass sie nicht mehr da sind. Sie werden für ihre ganze Unverschämtheit bezahlen. Endlich wird es still sein. Sie sollen mit ihrem Blut bezahlen.« Jeremy schreibt ihr in den nächsten Tagen immer wieder Gedichte darüber, wie er es sich vorstellt, wenn er Jasmines Eltern töten würde, und sendet diese immer wieder an Jasmine. Jeremy würde wirklich alles für sie tun. »Das ist wahre Liebe«, sagt er. Jasmine erzählt in der Schule immer wieder ihren Freunden davon, von ihren Plänen, ihre Eltern loszuwerden. Aber welcher deiner Teenager-Freunde glaubt dir, wenn du ihnen sagst, ich könnte meine Eltern umbringen, sie hassen mich? Eher im Gegenteil versuchen Jasmines Freunde, sie sogar davon abzuhalten. Versuchen sie sogar, von der Beziehung mit Jeremy abzuhalten. Sagen ihr, dass er doch viel zu alt für sie sei. Auch Jeremys Freunde raten ihm, sich von Jasmine fernzuhalten, da sie doch noch so jung ist. Doch je mehr die anderen versuchen, sie voneinander wegzubringen, desto näher scheinen die beiden sich zu kommen. Jasmine und Jeremy, beide gegen den Rest der Welt. Sie gegen alle. Sie werden es ihnen zeigen. Zeigen, dass sie zusammengehören. Nachts, wenn ihre Eltern schlafen, schleicht sich Jasmine zum Trailerpark. So auch am 22. April 2006. Nachdem die beiden miteinander Sex haben, schlägt Jeremy vor, seinen Lieblingsfilm zu schauen. Natural Born Killers von Oliver Stone und Quentin Tarantino aus dem Jahre 1994. Der Film handelt von einem traumatisierten Liebespaar, die beide mit Vernachlässigung und Missbrauch im Elternhaus zu kämpfen hatten und nun gemeinsam durch die Länder reisen und über 47 brutale Morde begehen und dabei zum zentralen Mittelpunkt und Stars der Medien werden. Dieser Film stand in großer Kritik. Ihm wurde eine romantisierte Gewaltdarstellung und Gewaltverherrlichung vorgeworfen. Aber Jeremy sagt später, dass es für ihn, Zitat, die best love story of all time sei. 23. April 2006. Der Tag, an dem es endlich soweit sein soll. Der Tag, an dem niemand mehr die Herzen der beiden Liebhaber zertrennen könnte. Der Tag, an dem eine 12-Jährige mit ihrem 23-jährigen Freund die Richardson eliminieren wird, in jeden Atemzug rauben wird, ihnen eine Zukunft verwehren wird. Danach werden nur noch sie eine gemeinsame Familie sein. 3.45 Uhr nachts. Jasmine wartet auf Jeremys Ankunft. Nachdem Jeremy mehrere Gläser Wein und Wodka trank und sich versuchte, mit mehreren Lines und Kokain sowie einer LSD-Pille zu betäuben, machte er sich auf den Weg, sein Gesicht bedeckt mit einer schwarzen Neoprenmaske. Angekommen vor dem Haus der Richardsons, wirft er einige kleine Steine an Jasmines Fenster. Jasmine lässt Jeremy durch das Kellerfenster des Hauses herein. Und dann geht alles ganz schnell. Deborah, Jasmines Mutter, ging den Keller herunter, da sie Lärm gehört hatte. Diese ging sofort davon aus, dass Jasmine mal wieder verbotenerweise das Haus verlassen will oder von einem Besuch bei Jeremy in das Haus hereinschleichen wolle. Bevor Deborah überhaupt nur ein Wort herausbekommen konnte und sie auf der Hälfte der Kellertreppe stand, begann Jeremy auf Deborah mit einem großen Küchenmesser einzustechen. 12-mal trifft die Klinge die Mutter. 12-mal schreit Jeremy dabei: Die, die, die. Stirb. Jasmine, die inzwischen auf der oberen Stufe steht, schaut Jeremy dabei zu, wie das Leben aus den Augen ihrer Mutter erlischt. Mark, der sich wunderte, wo seine Frau blieb und ebenfalls Geräusche aus dem Keller wahrnahm, machte sich bewaffnet mit einem Schraubenzieher auf den Weg in den dunklen Keller. Noch bevor er richtig wahrnehmen konnte, dass seine Ehefrau regungslos am Boden lag, ging Jeremy auch auf ihn los. Mark versuchte sich zu wehren, sprang auf den maskierten Jeremy, versuchte seine Daumen in seine Augen zu graben. Auch Mark wird mit dem Küchenmesser attackiert, und zwar so stark, dass die Klinge des Messers gebogen wurde, was darauf hinweist, dass er so fest und tief auf Mark einstach, dass er die Knochen traf. Während Jeremy 22 Mal auf ihn einstach, fragte Jasmines Vater mit letzter Kraft in der Stimme, warum er ihm das antun würde. Es war deine Tochter, die das wollte. Du hast sie wie Scheiße behandelt. Jasmine fing an, Jeremy zu küssen, dankbar, was er für sie alles getan hat. Die beiden gehen gemeinsam die Treppen zur ersten Etage hoch, stehen vor der Zimmertüre von Jacob, in dem der 8-Jährige friedlich und eingekuschelt schläft. Als Jeremy den Raum betritt, erklärt er Jasmine, dass sie nun ihren Bruder töten soll. Schließlich habe er sich ja schon um die anderen gekümmert. Jacob, der inzwischen aufwachte, war verwirrt. Warum wollt ihr mich umbringen? Ich hab doch gar nichts gemacht. Wo ist Mama? Wo ist Papa? Jasmine, ich hab Angst. Jasmine setzt sich zu ihrem Bruder aufs Bett und umarmt ihn und zieht dabei seine Bettdecke über seinen Kopf. Psst, psst, hab keine Angst und schlaf einfach ein. Jacob schafft es, sich aus diesem Griff zu befreien und rennt in den Flur. Denn da liegt sein Lichtschwert von Star Wars. Er weiß, wenn er es schafft, dahin zu laufen, dann ist er sicher. So oft hat er gesehen, wie die Jedi-Ritter es einsetzen. Das kann er auch. Und so laufen die kleinen Füße Jacobs über den Flur. »Wir können ihn nicht laufen lassen«, schreit Jeremy Jasmine an. Die beiden laufen Jacob hinterher. Jasmine setzt das Messer an, sticht es ihrem Bruder in den Nacken. Weil Jacob Geräusche macht und nach Luft dringt, so sagt Jeremy später, schlitzt er dem 8-Jährigen die Kehle auf. Die beiden verlassen das Haus, verlassen den Ort, an dem Jasmine groß geworden ist. Verlassen das Haus, in dem geweint und gelacht und gespielt wurde. Das so lange Zeit ein sicherer Ort für die ganze Familie war, verlässt ihre Mutter, ihren Vater und ihren 8-jährigen Bruder Jacob, der immer noch das Lichtschwert in der Hand hält, mit dem er sich zu wehren versuchte. Nach der Tat machen die beiden sich auf den Weg zu Jeremys Trailer, haben Sex, waschen sich und gehen danach gemeinsam etwas essen. Die beiden planen, Kanada am nächsten Morgen zu verlassen, um ihr gemeinsames Leben und ihre Liebe endlich ungestört erleben zu können. Am nächsten Morgen geht Jacobs bester Freund aus der Nachbarschaft bei den Richardsons klingeln. Die beiden spielen oft zusammen und auch heute sind sie miteinander verabredet. Als niemand die Türe aufmacht, versucht der kleine Junge durch die Rollladen zu schauen. Erschrocken von dem, was er dort sieht, rennt er zurück zu seinem Haus. »Mama, Mama, komm schnell! Jacob liegt da und da ist auch ganz viel Blut. Bitte komm schnell!« Sofort wird die örtliche Polizei informiert, die nur Minuten später am Tatort eintrifft und ihren Augen kaum glauben kann. Sie beginnen, die Räume Schritt für Schritt zu durchsuchen. Aus einem Zimmer hören sie ein leichtes Wimmern. Der Familienhund liegt neben der in ihrem blauen Nachthemd liegenden und blutüberströmten Deborah. Mark wird kurze Zeit später entdeckt. Die Hände Marks sind aufgrund der Leichenstarre in einer Faustposition geblieben, was darauf hinweist, dass er sich wehren wollte. So gehen die ErmittlerInnen sofort davon aus, dass ein Kampf stattgefunden hat. Neben ihm wird eines der Messer gefunden, das für die Morde benutzt worden war. Ebenfalls der Schraubenzieher, mit dem sich Mark gegen seinen Angreifer wehren wollte. Die Polizei folgten den Blutspuren nach oben und fanden so auch den am Boden liegenden Jacob, der von großen Mengen Blut umgeben war. Die ErmittlerInnen waren schockiert über die Gewalt, die dem kleinen Jungen angetan wurde. Während der weiteren Hausdurchsuchung wurde sofort klar, dass 4 Personen in diesem Haushalt leben. Auf den Familienfotos im Flur war dies klar zu erkennen. Jemand fehlt. Jasmine fehlt. Sofort kam der Verdacht auf, dass Jasmine vielleicht entführt wurde und somit wurde Jasmines Foto unverzüglich den Medien weitergegeben und die Suche nach der 12-Jährigen gestartet. Ein Team der Polizei wurde zu Jasmines Schule bestellt, um dort Informationen über Jasmines Verbleib einzuholen. Die Polizei von Alberta ließ den Spind der 12-Jährigen öffnen. Was sie darin fanden, machte Jasmine schließlich von der vermissten Tochter der Richardsons zur Tatverdächtigen am Mord ihrer eigenen Eltern. Aus dem Spind fiel eine Zeichnung, ein Cartoon, gezeichnet von Jasmine, wie sie das Haus ihrer Eltern niederbrennt. Jasmine unterlegte ihre Zeichnungen mit kleinen Sprechblasen wie »Oh no, I'm covered with gasoline« oder »Ah, my flesh is burning up, I'm in unbelievable pain«. Also auf Deutsch, oh nein, ich bin voll mit, ja, Benzin oder oh nein, mein Fleisch brennt mir vom Körper weg, ich habe ganz schreckliche Schmerzen. Also das ist das, was sie unter diesem Comic von sich dann noch dazu geschrieben hat. Nach nur kurzer Zeit finden sie Jasmine in einem Pickup-Truck an einer Tankstelle, in Begleitung von Jeremy und einer Freundin namens Casey, die die beiden 80 Kilometer weit weg nach Saskatchewan brachte. Die beiden wurden sofort getrennt voneinander verhört. Die ErmittlerInnen erlaubten Jasmine, Briefe an Jeremy während der Zeit der Untersuchungshaft zu schreiben, in der Hoffnung, dass Jasmine etwas Schriftliches über den Mord ihrer Eltern schrieb. In einem dieser Briefe machte Jeremy Jasmine einen Heiratsantrag, den sie überglücklich annahm. Sie schrieb ihm, dass der Mord an ihren Eltern sie beide unsterblich machte. In Kanada ist 12 Jahre das jüngste Alter, bei dem eine Person strafrechtlich verfolgt werden kann. Da sie allerdings unter 14 war, konnte sie nicht das Strafmaß einer Erwachsenen erhalten und so konnte sie höchstens eine Strafe von 10 Jahren bekommen. Jasmines Prozess begann im Juni 2007. In Kanada wurde Jasmine Richardson aufgrund ihres Alters immer nur mit dem Buchstaben JR erkenntlich gemacht. Als sie gefragt wurde, warum sie ihre Familie umgebracht hatte, antwortete sie, dass sie Jeremy so sehr liebte und sie dachte, das würde sie näher zusammenbringen. Sie sagte, sie war wie in einem Art Zombie-Zustand während des Mordes. Deswegen hätte sie auch Jeremy nicht von den Taten abhalten können. Natürlich haben sie oft darüber geredet, ihre Eltern zu ermorden, aber das haben sie ja immer nur als Spaß gesehen. Jasmine wurde für den Mord ersten Grades an ihren Eltern am 9. Juli 2007 verurteilt. Sie ist die jüngste Person, die in Kanada für Mord verurteilt wurde. 10 Jahre Haft, 4 Jahre davon in einer psychiatrischen Krankenhausabteilung und den Rest unter beobachteter Bewährung. 22 Jahre alt würde sie sein, wenn sie ihre Strafe abgesessen hätte. Und Jeremy, dieser bestand auf not guilty, nicht schuldig, obwohl er den Mord an den Eltern Jasmines gestand. Sein Prozess begann am 17. November 2008. Als auch Jeremy gefragt wurde, warum er den Mord begangen hat, sagt er, wenn man seinen Seelenverwandten gefunden hat, ja, ich glaube, dann tut man alles für denjenigen. Am 15. Dezember 2008 wurde er zu 3-mal lebenslanger Haft verurteilt. Seine Verteidigung versuchte das Urteil anzufechten, da Jeremy während der Tat unter Drogeneinfluss stand. Doch davon ließ sich das kanadische Justizsystem nicht beirren und bestand weiter auf ihre Entscheidung. Ein paar Jahre nachdem Jasmine den Aufenthalt in der Psychiatrie begann, wurde bei ihr eine Verhaltensstörung diagnostiziert. Im späten September wurde Jasmine von der psychiatrischen Einrichtung entlassen. Ihre ÄrztInnen sagten, sie habe gute Fortschritte gemacht, zeige gutes Verhalten und Reue an der Tat. 2012 kommt Jasmine in die Freiheit. Naja, also so ganz frei ist sie nicht. Jasmine wird beobachtet, muss sich bei den BewährungshelferInnen an- und abmelden und regelmäßig Therapien besuchen. Aber im Alter von 22 Jahren kommt Jasmine dann wirklich frei. Wenn sie sich nun bis 2020, also bis letzten Jahres, nichts zu Schulden kommen lassen würde, würde der Mord an ihren Eltern und ihrem Bruder aus ihrem Führungszeugnis gelöscht werden. Wo genau Jasmine heute lebt und unter welchem Namen sie mittlerweile ihr Leben fortführt, wird streng geheim gehalten. Auch ob sie noch Kontakt zu Jeremy hat, ist bis heute nicht bekannt. Ja, das war der heutige Fall. Das erste Mal, dass wir über einen Fall reden, wo ein Kind ja quasi einen Mord begangen hat. Ich meine, 11 Jahre, da kann man ja wirklich noch sagen, dass das auch ein Kind war, obwohl Jasmine ja schon immer als viel älter eingeschätzt wurde. Und auch wenn man Bilder von ihr sieht, da sieht sie wirklich eher aus wie 16, 17. Aber gut, das hat ja nichts zu
bedeuten. Aber die ganze stümperhafte Durchführung dieser Tat und die ganze Kommunikation, das war halt ein Kind, oder das waren eigentlich 2 Kinder.
Ja.
Der Jeremy ist ja auch noch ein halbes Kind gewesen.
Ja, mich wundert es auch wirklich, dass die da nicht auf Schuldunfähigkeit gegangen sind. Also es hat mich irgendwie ein bisschen gewundert, weil ja, der hatte ja Unmengen von Drogen im Körper gehabt und schien ja auch geistig eher wegen diesem fetalen Alkoholsyndrom geistig zurückgeblieben zu sein.
Wie ist denn das Justizsystem in Kanada? Ist das ähnlich wie in den USA oder?
Ja, jetzt erwischst du mich total auf dem kalten Fuß, weil das ist nichts, wozu ich heute was vorbereitet habe. Ich habe ganz viel über Beziehungen, ab welchem Alter man miteinander Beziehungen haben darf und Jugendstrafsystem. Aber ich glaube tatsächlich, dass in Kanada das Jury-System auch ist.
Ja, ich ziele eher darauf ab, wie die verurteilen. Also in den USA ist es ja mitunter auch so, dass die tatsächlich bestrafen wollen und nicht rehabilitieren wollen. Ich glaube, das ist nicht immer so, aber das ist ein Teil des Justizsystems, was ja in Deutschland überhaupt nicht so ist. In Deutschland will man ja
rehabilitieren.
Eigentlich immer rehabilitieren, außer in den Fällen, wo die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird und den Leuten dann Sicherheitsverwahrung verordnet wird, da natürlich nicht mehr. Aber selbst dort ist es so, dass die Leute dann nicht im normalen Strafvollzug sind, sondern sobald die in der Sicherheitsverwahrung sind, ist das eine andere Art von Vollzug. Deswegen frage ich, weil in den USA hört man halt oft, dass junge Erwachsene oder Jugendliche
für so
zu
viele
lebenslang
Jahre
verurteilt werden, obwohl die eigentlich gar nicht die geistige Reife hatten und man die nochmal integrieren könnte in die Gesellschaft.
Ich meine, man sieht das ja auch hier, ne? Die Jasmine, die ja 12 Jahre oder 13 Jahre beim Prozess war, kam ja dann noch in eine psychiatrische Abteilung, während Jeremy, der ja eigentlich vom geistigen Alter meines Erachtens nach all dem, was ich über den Fall gelesen habe, ja ähnlich alt war, ja, Pech hatte. Ich meine, klar, die haben die Taten begangen, um Gottes Willen, aber ja, ich glaube schon, dass der Jeremy schwer mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatte und das sicherlich mitunter eine Rolle gespielt hat.
Ja, offensichtlich.
Also
trotzdem
nicht,
ist das mega schlimm, dass die halt ich frage mich eben gefragt, was die Eltern denn anders hätten machen können in dem Fall.
Also ich habe
Weil ich finde, dass die sich eigentlich schon gut verhalten
ja,
haben.
Ja, mit der Familienbereich. Ich meine, gut, du weißt nie, man sieht ja immer, wenn man recherchiert, nur das, was da steht. Ne? Wir werden ja nie die ganze Wahrheit erfahren. Aber über diese Verhaltensstörung, die sie halt hatte, wurde halt geschrieben, dass es denjenigen, die diese Verhaltensstörung, oppositionelle Verhaltensstörung, es denen extrem schwer fällt, Autoritätspersonen sich an die zu halten. Aber da sage ich auch wieder, in der Pubertät habe ich meiner Mutter halt das Leben auch zur Hölle gemacht. Gut, ich habe sie nicht umgebracht, aber immerhin.
Nur ein paar Nervenzellen.
Nur ein paar Nervenzellen, sorry Mama. Ja, aber keine Ahnung. Ich kann es halt gar nicht einschätzen. Also ich glaube auch, dass Jasmine wirklich irgendwie eine psychische Erkrankung oder so eine Falschstörung halt gehabt haben muss, weil das ja schon wirklich weit über diese Teenager-Rebellion hinausgeht.
Zumal sie auch erst 12 war.
11, als sie ihn kennengelernt hat.
Ja. Das ist ja auch nochmal ein Also ja, oft sind da Mädels ein bisschen früher an, aber es ist schon auch noch mal schon sehr jung, dass sie so krass.
Ja, und ich weigere mich halt auch dagegen, das zu sagen, die haben das, die hat das aus Liebe zu ihm gemacht und natürlich war sie ja voll in seinem Bann gezogen, ne? Und das ist ja aber, ich glaube nicht, dass das letztendlich, das sind alles Faktoren, die zusammengekommen sind, denke ich mal. Die psychischen Erkrankungen oder Verhaltensauffälligkeiten von ihm, die von ihr, dann die Liebe zueinander, die sie ja Liebe nennen. Das ist dann auch nochmal fraglich, aber was willst du als Eltern machen? Die haben ja, ne? Sie sind mit ihr auf Konzerte gegangen, sie haben sich Hilfe von der Familienberatungsstelle geholt. Und ganz ehrlich, wenn meine Tochter oder mein Sohn mit einem Freund oder einer Freundin nach Hause kommt und sagt, hör mal, der ist übrigens ein 300 Jahre alter Werwolf und hier hat er sein eigenes Blut um, also würde ich sagen, Brudi, ich muss los. Jut,
hier sind die Silberkugeln, Junge.
Ja. Also wir können uns jetzt schon mal überlegen, was wir mal machen, wenn unsere Tochter oder unser Sohn mit einem Freund oder einer Freundin nach Hause kommt, die oder der dann eine so ein Flakon mit seinem eigenen Blut um Hals trägt.
Klar.
Das ist Spaß. Da können wir sagen, du ihr Lieben, wir hatten ja mal, Mama und Papa hatten ja mal einen eigenen Podcast. Wir erzählen euch da mal eine Folge. Über eine Folge. Nee, aber ja, zumal es ja auch einfach illegal ist, dass er mit ihr auch sexuellen Kontakt hatte.
Ja.
Ja.
Aber ist ja dann auch schwierig als Eltern, ne? Rufst du dann die Polizei, eskalierst du es halt noch weiter?
Ach ja, das ist halt.
Ich glaube, ich würde es machen.
Die Polizei rufen.
Ja.
Um den Typen dann zu
verknüpfen. Ab einem gewissen Zeitpunkt schon, ja.
Ja. Ja, halt mit dem Risiko, dass du deine Tochter dadurch mehr verliest. Aber gut, das ist deine Pflicht als Eltern, irgendwann zu sagen.
Ja. Genau, du hast nämlich die Fürsorgepflicht für deine Tochter. Und ganz im Ernst, viel mehr verlieren als da kannst du sie eh nicht mehr.
Ja, gut.
Klingt jetzt hart.
Ja,
aber
gut, die haben ihr Leben verloren, aber.
Ja, aber das war ja schon so zerrüttete. Also in dem Moment, wo sie halt so hintergeht bei dem Konzert, ist es halt schwierig, überhaupt noch irgendeine Lösung zu finden in dem Konflikt.
Ja, obwohl ich das auch wieder sagen muss, das ist, ich finde, es ist immer so eine Mischung aus normalem Teenager-Verhalten, aber spätestens als halt dann die Morde begangen wurde und als sie dann diese Bilder gemalt hat, hat man ja gemerkt, da ist ja irgendwas, also, ja, und was ich wirklich schockierend finde, ist der Mord an ihrem Bruder. Den finde ich eigentlich von der ganzen Sache, den sie auch wirklich, ich meine, sie hat ihre Eltern ja auch lieb gehabt, das hat sie auch später noch gesagt, aber es ist ja schon nochmal irgendwie, ich
ja,
weiß nicht.
Das
es ist
schon nochmal ein anderes
ja,
Level.
Ja, es ist nochmal anders, ne? Und das hat mir so das Herz zerbrochen, als ich dann, als die Polizisten und ErmittlerInnen ihn da mit seinem Lichtschwert in der Hand gefunden hatten. Das fand ich so traurig. Muss ich mir mal vorstellen. Kleiner 8-jähriger Junge, der merkt gerade, seine Schwester dreht völlig durch und denkt, komm, ich hole mein Lichtschwert und vielleicht passiert mir da nichts. Kann mich ja so retten. Das fand ich ganz herzzerreißend. Mein Gott.
Ja.
Also Jacob, ich hoffe, du bist da oben ein richtig cooler Jedi-Ritter. Fand ich richtig traurig. Ja, und da es ja auch in diesem Fall so ein bisschen um das Jugendstrafrecht ging, habe ich dir noch mal so ein paar Textauszüge mitgebracht aus dem deutschen Jugendstrafrecht. Da würde ich dir jetzt einfach was draus vorlesen und dann können wir uns darüber unterhalten. Ja, also Kinder unter 14 Jahre sind generell schuldunfähig. Für sie gilt das Strafrecht nie. Ja, das gehört.
Okay, dann direkte Zwischenfrage.
Ja.
Was würde denn einer 12-Jährigen in Deutschland passieren, wenn sie jemanden umbringt?
Also ich denke mal, dass dann auch sowas wie Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Beispiel in Betracht gezogen werden könnte. Oder halt geguckt wird, dass halt mit dem Jugendamt, mit der Hilfe vom Jugendamt dann Dinge geregelt werden, aber strafrechtlich verfolgt werden. Also denen können halt noch keine wirklichen Sanktionen gesetzt werden.
Mhm. Ja, aber die werden ja wahrscheinlich dann stationär sein.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Wenn jetzt, sag ich mal, ein 12-Jähriger oder 12-Jährige bringt seine oder ihre Mutter um, dann wird das Kind mit Sicherheit wahrscheinlich einen Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht umherkommen.
Ja.
Ja.
Also überlegt ihr euch gut da draußen.
Ja, lasst es sein. Jugendliche 14- bis unter 18-Jährige sind nach der gesetzlichen Definition strafrechtlich verantwortlich, wenn sie zur Zeit der Tat nach ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug waren, das Unrecht ihrer Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Versteht man auch, oder?
Ja.
Das heißt, 14 bis unter 18 können, aber nur, wenn sie geistig dazu in der Lage waren, reif genug waren. Zum Beispiel jetzt jemand, mit der, weiß ich nicht,
wenn jemand Gras getickt hat in dem Alter und weiß, was er da getan hat,
ja,
kann er in Jugendstrafvollzug
genau
kommen. Okay.
Dann Heranwachsende, das sind 18- bis unter 21-Jährige, sind ohne Einschränkungen strafmündig. Für sie gilt grundsätzlich das normale Strafrecht, das auch bei Erwachsenen zur Anwendung kommt. Bei ihnen kann aber statt dem allgemeinen Strafrecht das Jugendstrafrecht anwendbar sein, wenn eine Reifeverzögerung vorliegt. Eine solche Reifeverzögerung wird angenommen, wenn der Heranwachsende zur Zeit der Tat in seiner geistigen und sittlichen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand, also 14 bis unter 18 Jahre. Auch wenn ein Heranwachsender eine typische, ja, hier steht auch jetzt in Klammern, Jugendverfehlung begeht, ist das Jugendstrafrecht anwendbar. Darunter fallen beispielsweise Taten, die auf Jugendlichen leicht sind, Imponiergehabe, Unüberlegtheit oder soziale Unreife zurückgehen.
Fair enough.
Ja, das heißt, weiß ich nicht, wenn du jetzt
voll gnädig vom Strafgesetz
bist. Eigentlich schon. Also ich stelle mir es halt so vor, wenn du jetzt jemanden so zeigen willst, dass du voll der coole Macker bist. Und was habt ihr immer gemacht in der Schwimmhalle? Aufeinander draufspringen? Arschbomben? Wie hieß das?
Versenken.
Jo, wenn du dabei halt jemanden...
Da waren wir 16, Moment.
Erklär bitte mal den Zuhörer und Zuhörerinnen, was Versenken ist. Das ist saugefährlich, Junge.
Sieh mir jetzt nicht unser Guilty Pleasure vor, oder?
Nee, das kommt gleich noch. Ja, erzähl's mal, ich möchte das gerne auf das Beispiel beziehen.
Wir haben so in der 10. Klasse gerne Versenken gespielt.
Da warst du ja schon 18, oder?
16.
Okay, ja, sorry.
16 war ich da. Versenken geht so, ihr sucht euch eine Gruppe Menschen und springt im Springerbecken.
Machst du gerade eine Anleitung?
Irgendwie schon. Also man springt im Springerbecken halt nacheinander in vom Einer oder vom Dreier. Dreier ist für Fortgeschrittene. Und derjenige, der gesprungen ist, bleibt aber im Becken, da wo er reingesprungen ist, hält er sich da über Wasser. Da muss man halt losen, wer als erstes springt. Und die Aufgabe aller anderen, die danach springen, ist, so dicht wie möglich dran zu springen, um die halt so mit der Welle zu versenken.
Das ist saugefährlich.
Super gefährlich. Wir waren halt richtig gehirntot, als wir das gemacht haben.
Ja, aber sei froh, dass ihr nicht wirklich gehirntot wart.
Ja.
Ja, aber wenn du dabei jetzt 18 bis unter 21 Jahre gewesen wärst und hättest, weiß ich nicht, ein Mädchen oder Jungen am Beckenrand dabei imponieren wollen, dann wär's dann noch unter das Jugendliche.
Und ich hätte jemanden verletzt, dann...
Ja, ja, genau. Aber ey, mach das echt nicht. Ja, okay, wow. So, dann geht es weiter. Das Jugendgerichtsgesetz enthält keine eigenen Strafbestände, sondern verweist auf das allgemeine Strafrecht. Wesentliche Unterschiede bestehen im Bereich der Sanktionen. Anders als das allgemeine Strafrecht wird das Jugendstrafrecht stark vom Erziehungsgedanken bestimmt. Das ist das, was ich eben sagte. Also, ja, dass es daher halt eher um Erziehungsmaßnahmen geht. Die Sanktionen im Jugendstrafrecht werden in drei Kategorien gegliedert. Erziehungsmaßregeln, das Wort hasse ich jetzt, Zuchtmittel und Jugendstrafe. Während mit Erziehungsmaßregeln ausschließlich erzieherische Ziele verfolgt werden, dienen Zuchtmittel der Ahndung der Tat. Sie sollen dem Verurteilten bewusst machen, dass er für das begangene Unrecht einzustehen hat. Die Jugendstrafe ist die einzige Strafe im rechtlichen Sinn. So, jetzt kommen wir mal zu den Formen davon. Also unter Erziehungsmaßregeln, die die mildeste Sanktionform darstellen, werden Weisungen wie zum Beispiel eine Heimunterbringung, eine Arbeitsleistung, Aufsicht durch einen Betreuungshelfer oder eine Annahme, eine Ausbildung oder eine Arbeitsstelle und Hilfen zur Erziehung gesehen. Also sowas zum Beispiel, wenn Jugendliche oder Kinder oder Jugendliche vor allem in betreutes Wohnen müssen. Und Zuchtmittel sind sowas wie Verwarnungen, Auflagen, Schadenswiedergutmachung, Arbeitsleistung und Jugendarrest. Und Jugendarrest kann quasi als Freizeitarrest, eine oder zwei wöchentliche Freizeiten oder auch Kurzarrest sein, wo dann halt wirklich ja so ein zusammenhängender Vollzug anstelle des Freizeitarrests gegeben wird oder ein Dauerarrest. Und Dauerarrest, rat mal, wie lange der geht. Bis wann der gehen kann, was da das Maximum ist.
3 Monate.
Nee, 4 Wochen.
Okay, ja.
Und kommt der Verurteilte oder die Verurteilte einer Weisung oder einer Auflage nicht nach, kann das Jugendarrest verhängt werden. Eine Jugendstrafe als schärfstes Sanktionsmittel ist ein Freiheitsentzug, der von 6 Monaten bis zu 15 Jahren reicht. Also das ist so das Limit.
Mhm.
Die Erziehungsberechtigten haben eine besondere Stellung im Jugendstrafverfahren. Sie haben das Recht, wie der Angeklagte gehört zu werden und Fragen zu stellen. Das heißt, deine Eltern können da viel mehr oder deine Erziehungsberechtigten können da viel mehr mitwirken dann. Eine weitere Besonderheit gegenüber dem allgemeinen Strafrecht ist die Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe, deren Aufgabe von den Jugendämtern übernommen wird. Die Jugendgerichtshilfe wird über die Einleitung und den Ausgang von Jugendstrafverfahren unterrichtet, ja genau. Sie hat die Aufgabe, den Jugendlichen oder Heranwachsenden während des Verfahrens zu begleiten und auf erzieherisch sinnvolle Maßnahmen hinzuwirken. Das heißt, das ist dann jemand so, schätze ich mal, also der dich begleitet während des Verfahrens davor.
Ja, der vielleicht auch ein paar Sachen einfach einordnet und dich ja da so ein bisschen durchführt.
Ja, ist ja auch völlig sinnvoll, ne? Also dann jemanden so an der Seite zu haben. Im Vorfeld der Verhandlungen führt der Vertreter der Jugendgerichtshilfe persönliche Gespräche mit dem Angeklagten. Er sammelt Erkenntnisse über den Werdegang und die gegenwärtige Lebenssituation des Angeklagten und berichtet in der Hauptverhandlung darüber. Anders als der Strafverteidiger hat er kein Zeugnisverweigerungsrecht. Weißt du, was das ist?
Ja, klar.
Erklär.
Also ich denke, der Name ist hier Programm.
Ja.
Er muss aussagen oder sie muss aussagen,
genau,
wenn sie gefragt wird.
Genau. Und deswegen sollte im Vorfeld möglicher Gespräche mit dem Vertreter der Jugendgerichtshilfe das Vorgehen halt auch mit dem Verteidiger besprochen werden.
Mhm.
Ja. Ich überlege gerade, genau, also ich habe meine Quellen von mehreren Internetseiten. Das ist einmal die Seite All That's Interesting, hieß die. Dann habe ich auch manche Sachen von Wikipedia und ich habe eine Doku geguckt, die ich allerdings nicht gut finde, weil da die Frau die ganze Zeit darüber geredet hat, dass die Gothic-Kleidung getragen hat und das war mir zu stumpf.
Du hast Slipknot erwähnt.
Slipknot ist geil. Ich habe es auch schon gedacht, soll ich es erwähnen, aber ich glaube, hier wissen alle, dass wir alle wissen, dass die Musik und die Schminke und die Gothic-Szene nichts mit Morden hier zu tun hatte.
Mir ist nur ganz interessant, weil als dieser Amoklauf an der Schule in Erfurt war,
ja,
war Slipknot auch schon ein Thema in den deutschen Medien.
Ja, echt?
Ja, ja, riesengroß. Teufelsmusik, Kill the People oder wie der Song heißt, war
ist
ganz in Verruf.
Natürlich einfacher, die Dinge so zu verschieben.
Ja, ist einfacher, Counter-Strike die Schuld zu geben, als irgendwie einem sozialen Netz, was nicht mehr gegriffen hat.
Ja, oder, ja. Oder irgendwelchen irgendwie Eltern oder so, die es halt verkackt haben.
Ja, aber deswegen musste ich innerlich so ein bisschen schmunzeln, als du eben Slipknot erwähnt hast.
Apropos Amoklauf, es gibt eine super, super, super Doku auf Arte über die Eltern von AmoktäterInnen, auch von dem Dylan Klebold, der heißt das so, ne? Von dem Columbine High School Shooting. Und die ist so gut gemacht, diese Doku. Da berichten die Eltern der TäterInnen, aber es ist sehr pietätvoll gemacht, auch nicht so, dass man jetzt denkt, die Opfer werden da völlig aus dem Fokus gelassen. Kann ich wirklich jedem empfehlen, die Doku. Die hat auch super gute Bewertung bekommen. Was wollte ich noch sagen? Genau, dieser Film, dieser Natural Born Killers Film, der war schon oft in Kritik, weil danach halt Nachahmungstaten passiert sind. Zum Beispiel auch in dem Columbine-Shooting, meine ich, wäre es gewesen, hatten die den Film auch als Vorbild benannt in ihren Tagebüchern. Hast du den Film geguckt?
Nee, ich habe den nicht gesehen.
Also er wird halt ziemlich zwiespältig gesehen, ne? Also die einen sagen, das ist so ein Kritikfilm daran, wie die Medien SerienmörderInnen behandeln. Da würde ich uns jetzt nicht von ausschließen, weil das sehe ich auch schon kritisch, dass man über Serienmörder oder Täter und Täterinnen so ein großes Profil gibt. Also bin ich ganz ehrlich, ich sehe das kritisch. Und auf der einen Seite wird halt darüber berichtet, über diesen Film, dass er halt, gewaltverherrlichend ist.
Ja, das Problem hat ja der Quentin Tarantino in ungefähr jedem seiner Filme.
Ja, wobei da auch Woody Harrelson?
Harrelson.
Harrelson. Ist das der ich meine, der es ist?
True Detective, Zombieland.
Ah, okay.
Der Blonde.
Ah, nee, ich meine Woody Allen. Alles gut.
Woody Allen?
Ja. Nee, Woody Harris. ich werde ihn mir auf jeden Fall mal angucken und mir ein eigenes Bild davon machen, weil ich eigentlich auch großer Tarantino-Fan bin. Genau,
Same.
deswegen werde ich mir den auf jeden Fall mal angucken und euch berichten. Ja, ich würde sagen, es ist Zeit für unser Guilty Pleasure. Oder ein
Oh
Money.
Mann.
Was hast du heute, ein Guilty Pleasure oder ein Omani? Also ein Omani haben wir eigentlich eben beide gehabt. Möchtest du davon erzählen? Wir sind
Ja,
eigentlich
eigentlich
fertig.
dein Omani. Eigentlich das Omani desjenigen, der das Rezept gemacht hat. Also
Also,
wir
ja,
wollten
erzähl's.
ja quasi Sommerrollen frittieren, wenn man so will.
Ja, Sommerrollen sind die aus dem Reispapier.
Genau. Keine Frühlingsrollen,
Sie
sondern
sehen aus wie so
Sommerrollen.
Kondome eigentlich, sagt
Ja,
auch
leider
jeder.
schon. Und man kann die angeblich in der Pfanne frittieren. Das hat nur alles nicht so ganz geklappt.
Die haben aneinander geklebt, dann sind die aufgeplatzt, dann hat alles nach Frittenfett gerochen, dann die ganze Füllung war frittiert, aber das
Das
außenrum
eigentliche
nicht.
Omane ist, dass du halt vorher die Küche geputzt hast,
Boah,
was ich
ich
nicht so
habe
ganz verstanden
so
habe, um ehrlich
krank,
zu sein.
ich habe so krank, die, ich habe halt so krank die ganze Wohnung geputzt. Nee, und dann, vor allem, das hat so lecker gerochen, aber wir können euch mal ein Foto in die Insta, das ist so
Wir
widerlich.
liefern das Foto mit auf jeden Fall.
Oh, ja, das ist auf jeden Fall schon unser Omane der Woche. Ach so, ich erinnere hiermit nochmal dran, dass ihr uns bis zum Ende des Jahres eure Omanis
Ja, es gibt
senden
einen
müsst.
Fresskorb.
Es gibt einen
Wir
Fresskorb.
versenden deutschlandweit.
Okay.
Und wenn ihr Glück habt, kommen wir sogar vorbei.
Oha, okay.
Nachts um 12 klingeln wir. Nein. Wir
Wir
versenden
finden eure Adresse
deutschlandweit,
raus.
auch nach Österreich und die Schweiz. Für das beste Omane dieses Jahres. Es muss, vielleicht das nochmal als Teilnahmebedingung, 2021 passiert sein. Das ist, denke ich, klar, wenn man das Omane des Jahres kürt. Es muss dieses Jahr passiert sein.
Also
Ihr
es haben sich noch
müsst.
nicht so viele gemeldet, Raffi. Lass die Leute ruhig auch vom vorletzten Jahr
Ja, okay,
nehmen.
aber vielleicht irgendwie eine Dokumentation wäre gut. Also jemand, der es bestätigen kann oder.
Okay. Also ihr dürft euch jetzt nicht irgendeinen Scheiß ausdenken, nur dass ihr, oh, ich hätte schon fast verraten, was wir reinmachen. Nur dass ihr halt ihr kriegt ja unsere Guilty Pleasure Essenssachen, ein paar davon zugeschickt. Wir schicken jetzt keinen Ofenkäse quer durchs Land. Das wäre ein bisschen ekelhaft. La Rougette, wenn ihr das hört, wir wollen immer noch, dass ihr unser Sponsor, könnt ihr unser Sponsor sein, bitte. Wollen die nicht, oder? Nee. Ja, auf jeden Fall macht da mit. Da würden wir uns sehr freuen. Und ihr könnt uns noch einen großen Gefallen tun und uns, ja, oder ja, also unseren Podcast oder unsere Instagram-Seite mit einem Herz markieren und unseren Podcast weiterempfehlen. Wenn ihr Leute über True Crime reden hört, dann sagt er einfach, ey, boah, Raffi und Kati, die sind so nett, die sind so cool. Und dann sagt er einfach, hört da mal rein. Boah, ich bin mega weird
Ihr
manchmal, ne?
Geilen, wa?
Laura hört diesen Podcast nie. Meine beste Freundin hört meinen Podcast nicht. Nicht, weil sie es nicht, weil sie es gruselig findet, sondern hat einfach keinen Bock. Geil, ne? Also kann ich jetzt auch sagen, Laura, du bist ein Arsch. Schön. Hab ich trotzdem lieb. Naja, okay. Hast du ein Guilty Pleasure? Ja oder nein?
Ich dachte, wir wären durch. Ich habe mein Guilty Pleasure eben gesagt. Ich würde heute immer noch Versenken spielen.
Du
Ich kenne
würdest
die.
das wirklich machen?
Ja. Ich würde es gerne nochmal mit der Gruppe, die wir damals gespielt haben, das
Ich
spielen.
finde das
Sind auch
echt.
alle jetzt 10 Kilo schwerer, da macht es noch mehr Spaß. Nein, Quatsch.
Du meinst das ernst? Der Raffi meint das ernst. Der meint das ernst, Leute. Ich gucke dem in die Augen und ich weiß das. Ja, mein Guilty Pleasure ist mal wieder was mit Essen. Because I love food. Mein Guilty Pleasure ist American Chocolate Chip Cookies in Apfelschorle tunken und dann die Apfelschorle aus dem Keks raussaugen, wenn er so ganz schlobbrig ist, und dann den Keks essen. Ist geil, probiert das echt mal aus. Muss Lift-Apfelschorle sein, Lift. Oder die von Aldi, die ganz süße. Boah, das ist echt nicht gesund. Naja, ich gucke jetzt, dass ich irgendwie einen Pizzaservice
Okay,
anrufe.
dann habe ich jetzt auch noch ein Guilty
Ja,
Pleasure.
okay, dann rufe ich noch nicht an.
Tatsächlich mal ein richtiges. Alkohol ist ja eine
Das ist
böse,
das Guilty
ist ja
Pleasure.
eine böse Droge. Nee, mein Guilty Pleasure Alkohol ist einfach Korn-Eistee. Und zwar der billigste Korn und der billigste Eistee gibt die beste Korn-Eistee-Mischung.
Hat auch nicht so einen ganz politisch korrekten Namen, du darfst ihn jetzt aber sagen.
Nee.
Not.
Nö. Gibt es diverse Namen für. Letztens habe ich einen. das Cobra nennen hören. Sorry, falls du zuhörst. Ich weiß nicht mehr deinen Namen. Weil er hat es mit Brattee, dem Eistee von
auf der Halloween-Party, wo wir waren.
Nee, Capital Bra gemacht und Korn, deswegen Cobra. Gar nicht so dumm.
Okay.
Ich habe den weißen Namen schon gehört. Ist aber sehr lecker. Ich muss aber wirklich sagen, passt auf mit dem Zeug, das knallt ohne Ende.
Okay. Ja, ich kenne das nur unter dem Namen, den du mir anscheinend gerade verbietest zu sagen. Ist richtig, ne? Findet selber heraus, wie man den auch nennt. Bis dahin, ja, wie gesagt, Raffi muss mir jetzt was kochen, weil ich kann nicht mehr. Oder wir bestellen Pizza und wir sagen nur noch Tschö, war.